Ja, ich möchte gerne mit unserer Predigtreihe zum Thema David hier weitermachen. Wir sind in 2. Samuel jetzt hier angekommen. Eigentlich sollte es 7 und 9 heißen, nicht 8 und 9, das ist mein Fehler. David hat letzte Woche, als ich hier war, die Bundeslade nach Hause gebracht, denn dort nach Jerusalem, in diese Stadt Davids. Davor war er vom Hebron nach denn dort Jerusalem umgezogen und der König oben in Tyrus hat davon erfahren, kam hin mit einigen Handwerker und hat David einen Palast gebaut. Ganz wichtig jetzt gleich. Dieses Palast, in dem David wohnen dürfte, war ein Geschenk, Gnade. Und er saß dann dort in diesem Palast, seine ganzen Feinde waren um ihn herum gut besiegt, im Schach gehalten, offen Gott. Und da kam er über diese Idee: Mensch, diese Bundeslade ist in ein Zelt. Lass uns denn für dieses Gegenwart Gottes ein Haus bauen. Er erzählte das sein Prophet, der Nathan. Ich will Gott ein Haus bauen. Und Nathan in seine Eifer in dem Moment sagte: Der Herr segne, was du vorhast. David: Ja, yeah, super, werde ich machen. Nathan geht natürlich nach Hause, schläft ein und Gott erwischt ihn in seinen Traum und sagt: Stopp, jetzt rede ich. Nein, David soll nicht ein Haus für mich bauen. Er soll gesegnet sein bis an alle Ewigkeiten, seine Söhne sollen Könige sein und so weiter und so weiter. Ich werde ihm segnen, aber bloß kein Haus für mich bauen. Das darf sein Sohn machen. Nathan ging am nächsten Tag dann zu David hin, erzählt ihm alles und das ist das, was wir jetzt hier anschauen wollen, dieses, wo David zu Gott betet. Da ging David nun in das heilige Zelt, den er eigentlich ersetzen wollte, kniete vor dem Herrn nieder und begann zu beten. Gott, mein Herr, wer bin ich schon, dass du gerade mich und meine Familie so weit gebracht hast? Ich bin es nicht wert. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, David. Und ich glaube, ein Grund dafür ist immer wieder auch seine Einstellung. Er weiß ganz genau, wo er herkommt, Hirtenjunge, den Gott zu König gemacht hat, trotz aller Widerstände, trotz aller politischen Intrigen damals, trotz aller Kämpfe denn in diese Richtung. Ich habe viel über dieses Begriff auch nachgedacht, das auserwählte Volk Gottes. Und ich habe einfach mal wirklich darüber nachgedacht, wo kommt nun das Volk Gottes her, wenn man über Israel reden möchte? Und es geht alles natürlich wieder zurück auf Abraham. Abraham hat geglaubt. Abraham hat geglaubt und Gott segnet ihm, sagt, deine Kinder werden so vielzählig sein wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Und das, obwohl er schon weit älter war als ich und keine Kinder hatte. Und er glaubte. Er glaubte Gott. Und das war der entscheidende Faktor jetzt hier. Und ich glaube, David glaubt auch. Er glaubt, dass Gott ihn dahingestellt hat, wo er war. Nicht seine eigenen Leistungen, nicht seine eigenen Verdienste, sondern Gottes Gnade. Vers 19, und nun willst du mir sogar noch mehr schenken, mein Herr und mein Gott. Du hast mir ein Versprechen gegeben, das bis in die ferne Zukunft reicht. So gütig bist du zu den Menschen. Doch was soll ich weiter davon reden? Herr, du kennst mich und weißt, was in mir vorgeht. Weil du es versprochen hast und weil du es so wolltest, hast du all diese Große getan und hast mich erkennen lassen. Gott kennt dich und dein Herz. Er weiß, woran du jetzt hier ein Verlangen hast. Er weiß, warum jetzt du hier bist und welche Erwartungen du hast. Er kennt dich und weiß genau, was du auch brauchst in dem Moment. David ist dabei, ein Dankgebet zu sprechen. Es geht weiter. Herr, mein Gott, wie mächtig bist du? Keiner ist dir gleich. Nach allem, was wir gehört haben, sind wir überzeugt, es gibt keinen Gott außer dir. Und jetzt geht er dabei, Gott anzubeten, ihm zu preisen. Welches Volk auf der Erde hat solche Wunder erlebt? Ist je ein anderes Volk von seinem Gott aus der Sklaverei befreit worden, weil er es zu seinem Volk machen wollte? Große und furchterregende Dinge hast du für Israel getan. Und so wurde dein Name berühmt, überall berühmt. Du hast uns von der Unterdrückung der Ägypter erlöst. Andere Völker und ihre Götter hast du unseren Wegen vertrieben. Für alle Zeiten hast du Israel zu deinem Volk gemacht und du selbst, Herr, bist unser Gott geworden. Für mich ist die Frage immer wieder, wo mache ich Gottes Name groß? Im Alltag. Wo schauen die Leute mich an und sehen dadurch Jesus? Wo reflektiere ich diese Größe und diese Gnade, was Gott in meinem Leben getan hat? David sagte natürlich, indem Gott viel Wunder und Zeichen getan hat, hat die ganze Welt das erfahren. Wo erfahren wir auch immer wieder diese Wunder und diese Größe Gottes? So bitte ich dich nun, Herr, mein Gott, lass deine Zusage für mich und meine Familie ewig gelten und löse dein Versprechen ein. So wird dein Name für alle Zeiten berühmt sein und man wird bekennen, der Herr, der allmächtige Gott, ist Israels Gott. Dann wird auch mein Königshaus ewig vor dir bestehen. Du, der allmächtige Herr und Gott Israels, hast zu mir gesprochen. Du hast mir zugesagt, ich werde dir ein Haus bauen und deinem Königtum Bestand geben. Nur darum habe ich es gewagt, so zu dir zu beten. Ist das nicht interessant? David wollte Gott ein Haus bauen und Gott schenkt ihm stattdessen dieses Haus. Es ist wirklich echt Wahnsinn. Und immer wieder merken wir auch, wenn wir Gott was Gutes tun, wenn wir Gott irgendwas geben wollen, erkennen wir im Nachhinein, längst hat er uns damit schon beschenkt. Was könnte ich jemals Gott zurückgeben, was er mir nicht schon längst gegeben hat? Steht in Römer auch 11, denn da am Ende. Es ist ganz, ganz interessant, wenn wir diese Erkenntnis da haben. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, kommt letztendlich nur von Gott. Und nun der letzte Teil von diesem Gebet. Herr, du bist der wahre Gott, auf dein Wort kann man sich verlassen. Du hast mir, deinem Diener, so viel Gutes verheißen. Bitte segne mich und mein Haus, lasse für alle Zeiten einen meinen Nachkommen König sein. Herr, mein Gott, weil du meine Familie gesegnet hast, wird sie in Ewigkeit gesegnet sein, denn du selbst hast es mir versprochen. Bis hin zu Jesus gilt diese Verheißung. Das war dieses Gebet von Davids, jetzt hier 2. Samuel 7. Ich möchte eigentlich jetzt zu der wahren Teil meiner Predigt kommen, was für mich wichtig war. Das war sozusagen nur ein bisschen Vorspeise. Jetzt geht es darum, dass David tatsächlich in seinem Könighaus ist. Er darf Gott nicht ein Haus bauen. Er hat eine Verheißung vom Nathan bekommen, dass sein Königreich für immer auch dann bestehen wird. Kapitel 8 ist eine grauenvolle Kapitel, in dem Zehntausende von Menschen ringsherum sterben, weil David, Gesegnete des Herrn, überall hingeht und die Grenzen von Israel ausgehen bis an Euphrat hoch und runter bis Ägypten. Aber jetzt haben wir diesen Moment, wo David zu Hause ist und reflektiert. Er reflektiert und überlegt, wo kann ich Gutes tun? David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. Jonathan und David, beste Freunde. Jonathan eigentlich der Prinz, der König werden sollte. David, der Gesalbte des Herrn, der König geworden ist. Saul und Jonathan sterben beide im Krieg. Und nun David, einige Jahrzehnten später, ganz ehrlich, kommt endlich auf dieses zurück, sein Versprechen, den er Jonathan gegeben hat. Ich werde für dich und dein Nachkommen sorgen. Und dann muss er einfach ein bisschen fragen, okay, wer ist noch übrig? Wer ist denn da, den ich segnen kann? So, und Sauls Könighof hatte ein Diener namens Siba gearbeitet. Also schon damals hat er den übernommen und er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn, bist du Siba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. Und David erkundigte sich, weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ein Kernsatz hier für diese Predigt. Ich frage mich und ich frage uns, wo können wir Gutes tun, damit Menschen die Güte Gottes erfahren können? Also eine gute Frage. Wo hast du das in der letzten Woche selbst praktiziert? was Gutes getan. Nicht um etwas zu verlangen in der Zukunft. Ich wasche dein Hand, du wasch mein Hand. Oder auf Englisch, I'll scratch your back if you scratch my back. Also irgendwie, den Rückenkrauen finde ich ein kleines bisschen angenehmer, als jemand meine Hände zu waschen. Aber wo tun wir Gutes, um den Namen Jesu groß zu machen? Wo tun wir etwas tatsächlich denn da, damit Gott die Herrlichkeit und Dank bekommt? Eine gute Frage. Das war Davids jetzt hier. Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Umgekehrt, wo haben wir vielleicht etwas erfahren und haben dadurch die Güte Gottes so erlebt? Ich kann viele verschiedene Geschichten erzählen, wo immer wieder Menschen in mein Leben hineingegeben haben. Und wo ich wusste, genau da ist Gottes Liebe. Denn wir sind seine Hände. Wir sind Gottes Mund. Wir sind manchmal sein Portemonnaie. Wir sind manchmal auch die Menschen, die Gutes tun und helfen oder Rasen mähen oder putzen oder einkaufen gehen. Einfach für die Menschen, die es brauchen, damit sie Gottes Güte erfahren. Davids tiefster Wunsch war es denn da, Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck zu bringen, indem er anderen Gutes tut. Jesus sagte, wir sind berufen, gute Werke zu tun. Deshalb sind wir noch hier, auch mit unter anderen auf diesem Planet, nach unserer Bekehrung, um Gutes zu tun, im Namen Jesus. Nun, Siba erwiderte, ein Sohn von Jonathan lebt noch. Er wurde als Kind an den Beinen verletzt und kann seitdem nicht mehr richtig laufen. Wo ist er, wollte David wissen. Nun, diesen Sohn wusste, dass er eigentlich in Lebensgefahr stand. Denn wenn ein König König wurde, hat er natürlich alle Menschen, die Anspruch auf König hatten, vernichtet. Ganz genau. Wir lesen sogar ungefähr 15 Kapitel später, wie David von seinem eigenen Sohn aus Jerusalem rausgejagt wurde und wie Siba jetzt hier dazu versucht, politisch klug zu sein, um diesen Sohn zum König zu machen. Denn er hat einen Anspruch sogar darauf. Diesen Sohn, den König David sogar an seinen Tisch jetzt hier holt und wurde nichts damit zu tun haben. Aber diese Gedanken war denn da. Wenn David nicht mehr König ist, dann muss der Sohn oder Enkelsohn vom Saul König werden, weil halt eben dieses Adel, diesen Blutrecht ist denn da. Nun, Siba antwortete, er wohnt bei Machir, einem Sohn von Amelia in Lodabar. Und nun sofort ließ David ihn an der Königshof holen. Es gibt zwei Überlieferungen mit seinem Namen. Ich nehme einfach das, was meine Hoffnung für alle hier sagt, aus Mephibosheth. Den Sohn von Jonathan und Enkel von Saul vor dem König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Er hat Angst um sein Leben. Warum werde ich ans Königshof denn hier reingeholt? Er hat mich endlich entdeckt. Ich habe mich so lange versteckt. Oh nein. Du bist also Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. Und David ermutigte ihn, er sah diese Angst denn da, du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Ich möchte etwas übertragen, ganz bewusst. Wir werden eines Tages auch am Tisch des Herrn sitzen dürfen. Wir sind erlöst durch Jesus. Wir werden dort bei diesem Hochzeitsmahl des Lammes Jesus dabei sein dürfen. Nicht, weil wir etwas geleistet haben, sondern weil jemand Jesus für uns diesen Preis bezahlt hat. Dieser Mann erfuhr etwas und dieses etwas war Gnade. Ein unverdientes Geschenk. Hat nichts dafür getan, um dieses Geschenk zu empfangen. Was konnte er dafür, dass sein Großvater König war, der Gott nicht gefolgt hat? Was kann er dafür, dass er als Kind tatsächlich dort fallen gelassen hat, wahrscheinlich aus der Macht geflohen war, um ihn in Sicherheit zu bringen? Was kann er dafür, dass sein Papa Jonathan war, der beste Freund damals von David, der jetzige König war? Hat ihn vorher nie wirklich gesehen. Und jetzt kommt er vor ihm und sagt, ich will dich beschenken, ich will dir geben und geben und geben und ich will mit dir Gemeinschaft sogar haben. Komm. Die Bibel sagt gleich, er wurde wie ein Sohn aufgenommen. Wir, als wir damals Jesus Christus gesagt haben, ja, ich will mit dir gehen. Ich will, dass du Herr bist in meinem Leben. Ich will, dass du regierst in meinem Herzen. Ich will, dass ich dein Kind sein darf. Ging uns genauso. Eigentlich mussten wir vor Gott Angst und Zittern haben. Wir mussten total Furcht vor diesem heiligen Gott haben. Wir haben letzte Woche davon gehört, wie Usa, dieses Bundeslade, was drohte dann vom Wagen zu fallen, nur berührte, um das zu halten und sofort starb. Weil wir in der Nähe Gottes, in seiner Heiligkeit gar nicht kommen können. Aber weil Jesus für uns den Preis bezahlt hat, weil Jesus uns reingewaschen hat von unserer Schuld, weil Jesus uns in seiner Familie Gottes aufgenommen hat, deshalb können wir nun in dieser Herrlichkeit Gottes sein. Und wir erfahren etwas, nicht weil wir selbst das verdient hatten, sondern weil Gott uns das schenkt. Und es schenkt, weil er uns auserwählt hat. Vers 8. Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zum Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin doch so unbedeutend wie ein toter Hund. Die Worte von David klingen noch in meinen Ohren, wie er in sein Gebet genau das zu Gott sagte. Womit habe ich es verdient? Ich bin eigentlich nichts wert. Womit habe ich es verdient, deine Güte, deine Gnade erfahren zu haben? Womit habe ich es verdient, ein Kind Gottes genannt zu werden? Nicht ich, sondern ich nehme nur dieses Geschenk an. David rief nun Siba, dem Diener von Saul, wieder zu sich und erklärte ihm, Ich habe den ganzen Besitz von Saul und seiner Familie, seinen Enkel Mephibosheth, vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selber aber, der Enkel des früheren Herrn, soll täglich mein Sohn sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. Nicht nur bekommt er das, was sein Papa damals oder Großpapa zustand, jemand anders tut die Arbeit für ihn. Und er darf davon profitieren, an dem Tisch des Herrn sein. Gott hat so viel für uns vorbereitet. Und manchmal verstehen wir es nicht, was alles da ist für uns. Wir suchen die Gemeinschaft mit Gott so selten. Aber eigentlich ist das, wofür wir bestimmt sind. Wir sind dazu bestimmt, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Mit ihm im Alltag den Weg hindurch zu gehen. Ich weiß nicht, was du als erstes heute Morgen getan hast. Mein Wecker hat geklingelt und dann habe ich einfach da gelegen und habe einfach mit Gott geredet. Sollte einfach der Normalste der Welt sein, hoffe ich. Auch im Auto redet man mit Gott. Der ist da. Und dieses Gespräch, dieses durch den Alltag hindurch zu gehen, ist da hoffentlich ein Bestandteil von unserem Leben. Das Problem ist, manchmal Gott redet und gibt diese Impulse und die Frage ist, mein Wille oder Gottes Wille? Immer wieder diese Entscheidungen sind dann da. David hat wirklich reflektiert, David hat sich Zeit genommen, David hat sich selbst gefragt, was kann ich tun, damit jemand anders die Güte Gottes erfährt? Und ich möchte uns einfach auch ermutigen, diese Frage nochmal zu stellen. Was kann ich tun, damit meine Geschwister, meine Nachbarn, meine Familien, meine Arbeitskollegen die Güte Gottes erfahren könnt. Vielleicht sogar ein Wildfremde. Was kann ich tun, damit dieser Mensch Gottes Größe und Gottes Güte erfährt. Zum Schluss Siba, der selbst 15 Söhne hatte, wow, und 20 Knechte hatte, antwortete dem König: Ich bin dein ergebener Diener. Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast. So wurde alle, die zu Sibas Familie gehörten, Mephiboschats Diener. Mephiboschat, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Und auch er hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Gott schenkte hier Gnade auch über mehrere Generationen hinweg. Leider hat es David ein paar Jahrzehnten benötigt, bis er endlich sich besinnen konnte auf diese Versprechen und diese Verheißung mit Jonathan. Aber in dem Moment, wo er merkte, da spricht Gott, dann hat er etwas auch in Ordnung gebracht. Auch das, denke ich, ist wirklich eine wunderschöne Gelegenheit Gottes, dass wir Dinge kennen aus der Vergangenheit, wo wir wissen, das war nicht so richtig. Und da dürfen wir Dinge wieder in Ordnung bringen. Da dürfen wir dafür sorgen, für Wiederherstellung. Wir dürfen für Wiedergutmachung auch da zum Teil auch eintreten. Weil auch dadurch erfährt viele, viele Menschen Gottes Güte, Gottes Gnade. Aus welcher Herzensmotivation dürfen wir das denn so tun? Ganz einfach. Ich habe empfangen. Ich habe zuerst empfangen. Mein Herz ist voll und ich weiß, dass ich geliebt bin. Ich weiß, dass diese Liebe Gottes übersprudelt. Und ich möchte einfach nur weitergeben. Schwierig wird es, wenn ich versuche, einfach das zu tun, weil ich es muss. Dann mache ich es mir selbst heraus und dann wird es zu Pflicht. Und da fließt Gottes Gnade und sein Segen sehr schwer. Aber da, wo wir merken, dass Gott uns zuerst gesegnet hat, dass Gott uns zuerst vergeben hat, dass Gott uns erst beschenkt hat, können wir ein Segen für anderen sein, können wir anderen vergeben, können wir anderen Gutes tun. Es muss hindurchfließen. Und wenn es hindurchfließt, dann werden die Leute mehr und mehr sehen, guck mal, man reflektiert nur diese Liebe, diese Vergebung, diese Güte Jesus in diese Welt hinein. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, ich danke dir für diesen Beispiel an David. Ich danke dir, dass du ihm daran erinnert hast, an das, was er eigentlich tun wollte. Und danke, Herr, für diese Gelegenheit und für diesen Mut, tatsächlich Gutes zu tun. Und danke, dass es genauso mit uns. Wir dürfen auch an deinen Tisch kommen. Wir dürfen, Herr, mit dir Gemeinschaft haben, jeden Tag neu, obwohl wir uns das gar nicht verdient haben. Es ist allein deine Gnade. Danke für diese wunderbare einfach Bild dafür, wie es mit uns so ergeht. Herr, räume du auf in unserem Herzen, nimm diese ganze Leistungsdenken von uns weg. Und hilf uns, aus deiner Fülle zu leben. Hilf uns, aus der Gemeinschaft mit dir zu leben. Hilf uns, da einfach unsere Herzenshaltung ganz neu zu überprüfen. Und hilf uns auch, Vater, erstmal zu empfangen, damit wir weitergeben können. Denn du bist der Gott, der so viel hat, der so gerne gibt. Und hilf uns, einfach leere Hände zu haben, um neu zu empfangen von dir. Danke, Jesus. Amen.